Ich sag mal, jeder, der da um uns rumgestanden hat, muss auch gedacht haben, wo sind die beiden denn entsprungen? Ja, die unterhalten sich jetzt hier über die Gemeinsamkeiten von Herrenumkleiden im Fitnessstudio mit vollreifen Mangos.
Blindflug. Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Flo.
Hallo Felix.
Wo ist der Würfel?
Ich weiß nicht.
Ich habe den Würfel vergessen.
Wo ist der Würfel?
Scandalous.
Aber wir sind hier gut aus der Nähe. Naja.
Da ist einer, siehst du?
Wo ist der Würfel?
3.
Nein. 1.
Ach, sehr gut, ich darf mal wieder anfangen. Ich habe schon länger nicht angefangen. Wir trinken den Bingerbrücker 1937, Ortsriesling 2024, vom Weingut Kruger Rumpf. Cheers!
Guck mal, ein schöner. Cheers!
Ach, Mainz. Mainzer Weinbörse und internationales Riesling-Symposium im Rheingau. Ich habe zwei schöne Veranstaltungen hinter mir. Rheingau war insofern besonders lustig, als dass die sich mal einen von 4 Verkostungsslots gegönnt haben für das Thema Pinot Noir. Auf dem Riesling-Symposium, aber es sind natürlich alles die gleichen Erzeuger. Und es ging um einen kleinen Länderkampf Frankreich versus Deutschland, wie sich der Pinot Noir da so schlägt.
Das hatte ich gelesen. Ist ja ganz gut, da muss ich dich später nicht fragen. Ich hätte dich zum Riesling-Symposium nämlich auch noch was gefragt.
Aber kannst du noch erzähl mal. Das mal. Ja. Ja, kannst du noch mal. Ich erzähle nur kurz von der Pinot-Probe. Ich fand es sehr angenehm, dass die wirklich versucht haben, auf einem sehr hohen Niveau Pinot anzuschleppen.
Also nicht dritte Reihe, sondern...
Nee, also dann auch Armand Rousseau. Mhm. Und da dann auch nicht den einfachen Geoffrey Chambertin, sondern schon auch so ein Monopol Ludit. Ich glaube, es ist kein Premier Cru gewesen, aber auch ganz gut. Und Marquis d'Angerville und so weiter und so weiter. Viele teure Weine aus dem Keller von Sponsor Havesco, in dem Fall natürlich Weinart, die ja im Rheingau sitzen und 51% Havesco gehören und viel auch direkt importieren und noch so ein paar andere Töchter haben die da, glaube ich, geschlachtet, weil du musst jedes Mal 12 Flaschen oder sowas stiften, weil es ist ja richtig groß
viel. Ja.
Besonders krass fand ich das bei Theresa Breuer, die tatsächlich Schlossberg 2002 gestiftet hat.
Hey, da muss er erstmal noch 12 Flaschen haben.
Das ist der letzte Jahrgang, den ihr Vater gefüllt hat, bevor er gestorben ist. Mhm. Also sehr geschichtsträchtiger, familienträchtiger. Da muss er erstmal 12 haben. Und der Sekundärmarktwert für die Dinger liegt, glaube ich, so bei 800, 900 Euro oder sowas. Also das ist schon echt großzügig.
Aber Schlossberg Pinot?
Nee, im Riesling-Tasting.
Riesling-Tasting.
Und im Pinot-Tasting aber ähnlich übermenschlich fand ich, dass Meyer Näkel den GG aus dem Flutjahrgang gestiftet hat.
Naja.
Und der war aber auch besonders gut. Das war schon schick. Ich muss mal ganz kurz in meine Fotos hier gucken, welche Franzosen jetzt da noch besonders gut waren. Denn es war leider so, dass einige Franzosen doch echt arg enttäuscht haben. Also einmal der Clos du Château von Armand Rousseau, der war nur sehr okay.
Ja.
Also wir haben recht langsam verkostet. Das war schon so 10 Minuten pro Wein. Da konnte man den schon ausführlich verkosten. War auch ein guter Schluck eingeschenkt. Nur dass ich mal so sagen würde, das sind dann 90 Punkte für 400 Euro oder sowas. Sowas ist in dem.
Oh ja.
Also das hatten wir ein, zwei Mal. Wir hatten dann noch den Clos de la Roche, also als einzigen Grand Cru von Louis Jadot. Den fand ich sehr lecker, den fand ich sehr schön. Aber es ist tatsächlich, und das beruhigt mich ja auch, dass es das auch in Burgund gibt. Es ist kein Grand Cru. Ist eigentlich egal, von wem du das trinkst. Das ist ja auch bei Armand Rousseau tatsächlich...
Der Clos de la Roche.
Clos de la Roche, ja. Also ist schon auch im Vergleich zu dem Premier Cru der Nachbargemeinde Geoffrey Chambertin. Und wenn du das zum Beispiel gerade bei Armand Rousseau dann siehst, so ein Lavaux Saint-Jacques, aber eigentlich alle Lavaux Saint-Jacques, das ist Grand Cru-Niveau. Das ist sozusagen ein Premier Cru, der echt auf dem Niveau fliegt. Und Clos de la Roche ist eigentlich egal, von wem du es kaufst. Aber der beste Wein für mich war dann doch auch einer der Burgunder. Obwohl, also Meilleur Camusé war auch gut, aber auch so, dass du nicht jetzt in Ohnmacht fällst. Aber Premier Cru aus Volnay, Champagne heißt der, von Marquis d'Angerville, das war für mich schon der tollste Wein. Der ist gar nicht so teuer. Das ist eben angenehmerweise. Ich glaube, von den Burgundern war das mit der günstigste.
Naja, ich glaube, d'Angerville habe ich noch gar nie getrunken.
Ja, Volnay ist ja jetzt gar nicht so die super top. Mhm. Also wir hatten noch Von Romane. Dann haben wir einen Nicolas & Jay aus Oregon. Den fand ich sogar sehr, sehr gut. Dann haben wir Maurice Saint-Denis von Dujac. Mhm. Und so. Also war schon... Das sind schon gut. Richtig gute Namen. Das waren also das Einzige, was man nicht so gut kennt, war sozusagen Fellettig, die sich, glaube ich, wirklich so aussprechen. Die schreiben sich F-E-L-E-T-T-I-G. Hm. Also ich weiß nicht, wie man das Französisch ausspricht. Ich glaube, das wird irgendeine Migrationsgeschichte haben oder sowas. Das fand ich interessant. Das war Limon mit Sägespäne. Das gibt es auch in Burgund. Sehr, sehr selten, aber es gibt es auch in Burgund. Und aber es ist super gehypt irgendwie. Aber egal. Ich habe noch gar nicht probiert.
Der Bootmann beeinflusst mich.
So, Mainz. Ich wollte mal über Mainz reden. Ich habe einen großen, langen Blogbeitrag geschrieben.
Ja.
Deswegen werde ich den hier nicht vorlesen. Es gibt zwar ein paar mehr Hörer als Leser und es gibt bestimmt ein paar Leute, die sagen, oh, gib doch mal Tipps, aber ganz ehrlich, kann man ganz gut da nachlesen. Ganz generell ist es so, dass der Jahrgang 25 wird ein Jahrgang, der uns ganz viel Freude macht in den nächsten 2-3 Jahren, weil die Weine, die man in den nächsten 2-3 Jahren trinken soll, alle wirklich Bombe waren. Ach, du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst mit den Gutsweinen. Ich habe fast nur Gutsrieslinge und in Franken nur Gutsilvaner probiert. Die Franken Gutsilvaner sowieso, das ist out of this world, aber wirklich durch die Bank weg. Das sind auch, und die Ortsweine sind auch sehr gut. Und bei den Rieslingen, bei den anderen war es eben auch so, dass es wirklich in vielen Weingütern, wo mich normalerweise die Gutsrieslinge auch gar nicht so abholen oder so interessieren, du dann einfach echt so strahlende Dinge hast, wo du sagst, boah, diesen Sommer, so, wenn es mal warm ist, würde mir das nicht nur reichen, sondern es wäre genau das, was ich dann haben will. Haben vielleicht auch teilweise die Intensität wie in etwas kühleren Jahren dann die Ortsweine. Ich könnte mir vorstellen, dass das mit ein paar Jahren alles ein bisschen bummelig wird.
Naja.
Ja, das ist also, es ist schon sehr nah an 2015 dran. Und
bisschen höher im Alkohol.
Das, ja, da werden sie immer besser.
Ja.
Aber ja, die Gutsweine haben 12,5 und es ist ja immer noch so, dass viele Winzer versuchen, da auch mit 11,5 auszukommen. Das gilt ja nicht, also da wird ja nicht jetzt chapitalisiert auf 12, wenn du 11,5 hast, sondern dann nimmst du das dankbar mit, weil der Kunde es auch mitnimmt. Deswegen kann ich allen nur sagen, die damals noch nicht dabei waren, 2015, man denkt auch, super, das haue ich mir jetzt in den Keller und trinke ich in 5-6 Jahren. Mhm. Also nee, also nicht mal die GEGs haben eigentlich... Also unsere 2015er Probe steht ja noch aus, die haben wir letztes Jahr verpasst, liegt hier im Schrank, wir werden die noch machen, aber ich habe zum Beispiel Dönhoff 2015 war sehr, sehr gut, Hermannshöhle war wirklich gut, auch gerade für das Jahr. Aber das ist dann immer so, dass du sagst, gut, das ist jetzt eben nicht ganz so moppelig wie der Rest des Jahres oder wie der Rest der Kollektion oder sowas und dann hast du mal das Glück, aber das hast du nicht oft und wahrscheinlich hättest du gut daran getan, das alles 2019 zu trinken.
Das kann gut sein, das muss dann alles nicht ganz so alt werden.
Ja.
Ist ja Geburtsjahrgang meiner ersten Tochter. Da habe ich auch dem Reflex widerstanden, weil den Fehler habe ich bei 12 gemacht.
Oh ja.
Dass ich da ein bisschen zu viel. Und dann haben wir ziemlich viele davon 5 Jahre danach getrunken. Mhm. Bei Jens mal. Da habe ich ganz viele 12er aufgemacht. Und ich muss sagen, 5 Jahre danach war total super. Mhm. Es hat richtig Spaß gemacht und man hatte nicht das Gefühl, oh Gott, das haben wir viel zu früh getrunken. Sondern eher so, ach ja, guck mal, jetzt fängt das an, so ein bisschen pummeliger zu werden und behäbig und so. Ja. Bei 15 auch so, ne?
Was mir in Mainz so viel Spaß gemacht hat, Mainz ist mittlerweile so ein bisschen Lieblingsveranstaltung. Ich bin sehr spät nach Mainz gekommen, 2019 war ich das erste Mal da und bin dann auch eine ganze Weile nicht wieder hingegangen. Da lag das eher so ein bisschen daran, dass ich nicht so richtig wusste, wem ich davon erzählen soll. Ich hatte den Eindruck, dass es gar nicht so viel Interesse an Ortsweinen gibt. An ersten Lagen schon ein bisschen mehr. Und jetzt mache ich das ja wieder etwas systematischer und merke, doch, gibt schon Interesse, auch wenn hier im Podcast solche Weine nicht so einschlagen. Bei den Lesern gibt es doch noch immer welche. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass es immer weniger Leute gibt, die aus Mainz berichten. Also das, man sammelt dann halt auch die Reste von woanders ein, die früher vielleicht woanders gelesen haben. Am Anfang wollte ich auch nicht hin, weil ich dachte, das habe ich schon mal im Kontext mit der Prowein erzählt, dass ich den Leuten quasi da die Zeit stehle, die sie eigentlich für ihre Geschäftspartner brauchen, weil es ist schon eine B2B-Messe und Egon Müller und Klaus-Peter Keller sind nicht da, weil sie keine Händler suchen. Die könnten sowieso niemanden, der da jetzt zu ihnen kommt und sagt, wollen wir Geschäfte machen, irgendwie sagen, ja, wunderbar, ich suche unbedingt noch Partner. Aber es ist eben ein bisschen größer von der Standfläche her sozusagen. Die Tische sind, wenn du so willst, doppelt so breit wie auf einer Prowein. Und die sind mit mehr Leuten da, die Winzer. Und es ist auch schlicht und ergreifend so, dass die so viel Business da gar nicht machen, dass sie jetzt nicht auch noch ein paar, müssen wir mal, Multiplikatoren gerne dabei hätten. Also ich habe bei niemandem den Eindruck gehabt, dass ich nicht willkommen gewesen wäre, ganz im Gegenteil. Das Gegenteil ist eigentlich der spannende Teil. Deswegen wird es so langsam zu meiner Lieblingsveranstaltung. Es ist total schön, wie sich die Kommunikation verändert. Das ist immer mir gegenüber. Das hat ganz viel mit dem Podcast zu tun, das merkst du richtig. Also erstens gibt es eine ganze Menge Leute in der Szene, die, also auch unter den Winzern, die den Podcast hören. Das ist schön. Aber auch die, die nicht hören, hören vielleicht mal eine Folge, in der dann Wein von ihnen drin ist oder Wein von Kollegen oder sonst was. Und was die dadurch, glaube ich, mitkriegen, ist, dass wir uns hier viel Mühe geben, dass wir hier darum ringen, sozusagen Weine richtig einzusortieren. Und zu Urteilen kommen, bei denen wir uns auch mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen, aber trotzdem immer versuchen, ganz nah am Wein zu bleiben. Und das wäre tödlich, wenn wir hier im Podcast nach dem Aufdecken immer sagen, und ja, wenn ich das gewusst hätte.
Ja, genau. Weißt du das? Das ja, Egon Müller, ja, das ist ja also.
Ja, nicht nur die Bewertung ändern, sondern auch sagen, ach so, ja dann. Sondern, dass man wirklich die Weine angeht und eventuell dann, wenn man sich nicht sicher ist, lieber sagt, also wenn das jetzt, am häufigsten haben wir es hier mit dem Alter, wenn wir uns nicht sicher sind, dass man sagt, also wenn das jetzt jung ist, dann bin ich skeptisch. Wenn das schon mindestens 10 Jahre alt ist, dann zeige ich, dann sehe ich dies und dies und dies und jenes. Das kann man mal so machen, wenn man den Kontext nicht hat. Aber ansonsten versuchen wir uns ja auf die Dinge zu konzentrieren, die wir wirklich erschmecken und uns da unseren Reim drauf zu machen. Und das machen wir auch ganz gut. Feedback ist einhellig. Und das hat so eine gewisse Unparteilichkeit, die dazu führt, dass Winzer sich viel eher auch mal anhören, dass irgendwas nicht so funzt. In der Regel ist es so, wenn ein Winzer sagt, an diesem Wein stört mich dieses oder jenes, dann könnte ich ihm auch sagen, meine Tochter hat eine lange Nase. Also bei ganz vielen Winzern ist das schwierig. Nicht bei allen, aber schon bei ziemlich vielen. Und jetzt hatte ich so ein Erlebnis mit dem Rebholz, also mit einem Rebholz, mit dem Hans Rebholz, mit dem ich sprach. Der sagte, hey, wir haben uns das Podcast angehört, weil Florian den Sekt da mit drin hatte und so. Und ich muss jetzt mal was sagen. Wir haben uns unterhalten. Ich weiß nicht, ob das er und sein Bruder waren. Es klang tatsächlich so, als wäre es eine größere Runde. Weil einer sagte, bei uns gibt es aktuell niemanden, der lieber den Gold als den Silber trinkt. Wir sind da 100% bei. Der Silber ist der Wein, den man jetzt, der Sekt, den man jetzt... Also für die, die es nicht gehört haben, es ging um die beiden Pinot-Sekte, Pinot Gold und Pinot Silber. Und der Gold ist ein 17er und im Moment sehr sperrig und ist Bund Natur. Und dann sagt er, wir haben natürlich die Erwartung und Hoffnung, dass sich das in einem Jahr ändert. Und dann kannst du sogar in so einem Kontext auch über diese uns hier die ganze Zeit beschäftigende Frage reden, wie reifen sie denn jetzt die Brut Natur, weil wir ja auch nicht so gute Erfahrungen damit haben. Und so. Und dann gibt es eben auch dann eine ehrliche Diskussion, wenn einer sagt, hey, also um mal klarzustellen, wir sind hier keinerlei Dogmatiker oder sowas. Wir machen Brut Natur dann, wenn wir glauben, dass das dem Wein gut tut. Das ist überhaupt nicht so zu sagen, ja, Zucker ist für Loser oder sowas. Ne? Also wir machen das so und wir haben da auch die Vorstellung und wir beobachten das auch und wir gucken da auch. Also es gibt also keine Abwehrschlachten, so nach dem Motto, ey, das hast du keine Ahnung und ich habe so viel Brutnatur getrunken, das ist gar nicht, sondern eine völlig offene Kommunikation.
Das freut mich aber.
Ja, was glaube ich ganz oft, und das erlebe ich nicht nur da, das erlebe ich auch bei anderen Weinen. Ich habe hier mal einen Gelbkalk von Luckert blind total schwierig gefunden.
Sind niedergemetzelt. Nein, das stimmt nicht.
Nee, ich niedergemetzelt,
aber das war, schon. Er war auch schwierig.
Genau, ja. Ich habe das vermittelt, was im Glas war. Und auch da gab es eine ganz interessante Diskussion, auf die wir gleich mal zurückkommen können, weil sie tatsächlich damit reinspielt. Also diese Diskussionen finden statt, glaube ich, vor allem, also in diesem Fall weiß ich, weil die haben die Folge gehört, die haben gesehen, wie wir damit gerungen haben. Die haben sich gefreut, wie sehr uns der Wein gefallen hat. Wir haben den ehrlich aufgenommen. Das muss man für die sagen, die es nicht gehört haben. Den hatten wir nicht im Glas, wir hatten den Silber hier im Glas und ich mochte den wahnsinnig gern. Und das in einer Analyse meiner Texte hat mir Claude, die KI, gerade gesagt, ah, du hast ein Faible dafür, jedes Lob, das du vergibst, immer gleich einzusortieren und in einen Kontext zu rücken, sozusagen. Wusste ich nicht, ich habe Claude bei der Analyse meiner Texte herausgefunden. Und ja, deswegen dann gleich gesagt, als wir den Silber hier so gelobt haben, dass wir den Gold gerade hatten und dass es da so ein bisschen schwierig war. Also immer, um mal so einen gewissen Kontext herzustellen. Für die Winzer ist das akzeptabel. Ja, das ist so. Es gibt ein ganz kompliziertes Beziehungsgeflecht rund um den Beruf des Weinkritikers. Das muss man aber so sagen. Es gibt in Deutschland sehr viele Endverbraucher, die das ablehnen und sagen, ich vertraue nur mir oder meinen Freunden oder so. Und es gibt diesen Generalverdacht bei 25% der Weintrinker, dass wir sowieso komplett korrupt sind und dass wir alles gut finden, damit wir weiter bemustert werden, etc., etc. Und bei den Winzern ist es dieses alte geflügelte Wort, der Kritiker ist wie der Eunuch, er sieht jeden Tag, wie es geht und er weiß alles drüber, aber er kann es halt nicht. Und das ist so ein immer wieder was Quatsch ist und wo ich auch jedem immer nur raten kann, das nicht weiterzutragen, weil das letzten Endes etwas ist, was vor allem Produzenten benutzen, um Kritik zu diskreditieren, nach dem Motto, kritisieren darf nur der, der es auch selber kann, wohl wissend, dass, um ein anderes Bonmot zu bringen, eine Krähe der anderen kein Auge aussagt. Also in dem Augenblick, wo du sagst, alle Kritiker müssen selber Winzer sein, kannst du die Weinkritik vergessen.
Ja, das ist auch alle, Quatsch.
Na? Man muss es nicht selber können, aber trotzdem gibt es natürlich schon viele, die sagen, ja, die gehen mir auf den Senkel. Und es hat auch teilweise damit zu tun, wie Kritiker sich äußern, um mal alles wieder in den richtigen Kontext zu setzen. Natürlich gibt es auch wahnsinnig viele Kritiker, die Weinmachern, Winzern, Kellermeistern erklären, wie sie besseren Wein machen, obwohl sie selber gar keinen Wein machen.
Grausam. Das
gibt es reichlich, ja. Das andere interessante Gespräch war mit Knipser. Sag schnell, der genauso viele Haare hat wie ich, ist Volker Knipser, oder?
Die haben beide nicht so wahnsinnig viele Haare.
Ach so.
Volker ist ja ein bisschen älterer.
Ich weiß nicht, nebeneinander standen, weiß ich nicht. Ich glaube, es war Volker Knipser. Das war auch ein sehr interessantes Gespräch, weil der das auch gehört hatte mit dem Gromanseng.
Ja, genau, mit dem Süßwein.
Wie heißt der noch? Petit Doux.
Petit Doux, genau.
Petit Doux, Petit Doux. Und das lustig fand und einen anderen dabei hat, er sagt, ja, Flo hatte den 25er und du musst jetzt hier mal den 20er probieren. Und das ist ganz anders und dann stinkt das nicht so. Und dann hat er mir den zum Probieren gegeben. Und das ist dann eben eine dieser Situationen, wo ich dann ganz ehrlich sage, da ist auch ein bisschen dabei. Und er sagt, ja, das ist halt so eine total schöne, vollreife Mango. Nein. Ich meine, jeder, der mal eine Mango geschält hat, das ist ja Schlammcatcher mit der Zitrusfrucht. Also Zitrusfrüchte sind ja per se nicht besonders präzise. Ja? Wenn mir jemals diese schleimige Passionsfrucht ausgelöffelt hat oder sowas, das würdest du ja eigentlich auch nicht, also wenn du nicht wüsstest, was das ist, würdest du das ja... Nee, so eine matschige Banane und so. Also Zitrusfrüchte sind jetzt nicht das gleiche wie so ein knackiger Apfel oder so eine Knisperkirsche oder sowas. Und darüber unterhielten wir uns dann, dass eben da in dieser absoluten Vollreife bis hin zur Überreife ja durchaus auch so eine gewisse matschige Schwere irgendwie sowas ist, die durchaus auch in so eine ähnliche Richtung geht. Und ich sag mal, jeder, der da um uns rumgestanden hat, muss auch gedacht haben, wo sind die beiden denn entsprungen? Ja, die unterhalten sich jetzt hier über die Gemeinsamkeiten von Herrenumkleiden im Fitnessstudio mit vollreifen Mangos. Aber es war echt spannend, weil wir kamen da wirklich von einem aufs andere und sagten, naja, und genau genommen ist das ja auch ein Böxer. Und dann sagte ich, nee, das ist, also für euch ist das vielleicht ein Böxer, also önologisch mag das ja sein, aber wenn ich Böxer schreibe, dann sind 80% der Leser raus und sagen, das kaufe ich nicht, das stinkt ja wie entweder wie faule Eier oder wie Kuh ganz hinten. Ne? Also das ist ein Böxer, alles andere ist kein Böxer. Also wir würden nie von Lagerböxer oder dieser Art reden, ne? Diese schweißigen Noten, was auch ist immer Ausdruck einer solchen Entwicklung ist, dass die verstehen, dass jetzt, ich muss nicht önologisch reden, weil es unter Umständen gar nicht so gut wäre. Und weißt du, wir haben darüber gesprochen, dass die Mineralogen und die Geologen eine unterschiedliche Definition von Sand haben. Dann können die Weinkritiker und die Weinmacher auch eine unterschiedliche Definition von Böxer haben. Also das, ja, das ist dann nicht so schlimm. Und dieses Ringen um Worte, das wir hier veranstalten, das, glaube ich, ist dann schon für viele Winzer auch deswegen interessant, weil sie das auch für ihre Kommunikation mit ihren Kunden teilweise dann natürlich auch mal benutzen können. Also liebe Winzer, die ihr zuhört, sagt nie Böxer. Es sei denn, es ist wirklich.
Wirklich der Böxer.
Dann lieber ehrlich sein. Aber also irgendwie sowas, eine harte Reduktion, die irgendwie vielleicht noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Das bringt uns zurück zu diesem Schweißigen von
den Gelbkalk damals, ja, weil das war ja bei dem Petit Doux genau das Problem letzten Endes und jetzt bei diesem nicht. Und dann sprachen wir so darüber, dass das eben, ob es jetzt ein Boxer ist, und dann, dass ich das so interessant finde, weil so viele Leute damit so kämpfen. Und dann hatte ich diese Geschichte mit dem Gelbkalk erzählt und dass Uli Luckert mir sagte, wir haben die Kühlung abgeschaltet in der Gärung und seitdem ist das nicht mehr so krass. Und dann sagt er, ja, das ist interessant, weil es bei Sauvignon Blanc ist genau andersrum. Du kannst Sauvignon Blanc nicht in zu großen Fässern vergären, weil der dann zu warm wird und der fängt dann richtig an zu stinken. Den musst du, oder du musst es halt kühlen, aber Kühlschrankfässer. Es gibt ja diese Kühlschlangen, die man reinsteckt, aber das haben die meisten Leute nicht. Und also da deswegen, und für diejenigen, die jetzt nicht ganz wissen, was damit gemeint ist, es ist so, dass je kleiner das Fass in einem, sag mal, wenn du den gleich kühlen Keller nimmst, dann ist es so, je kleiner das Fass, desto kühler läuft die Gärung, weil die Außenfläche des Gärbehältnisses, wenn wir das mal als Kugel idealisieren, mit der zweiten Potenz des Radius wächst das Volumen, aber mit der dritten Potenz. Das heißt, je größer das Fass, desto weniger Fläche pro Liter, innen liegenden Liter hast du Außenfläche, über denen eine Kühlung stattfinden könnte. Deswegen ist es so, dass man manche Weine dann auch einfach nicht im Barrique vergärt, weil man Angst hat, dass die einfach abwürgen, weil sie zu früh zu kalt werden. Das kommt natürlich immer darauf an, wie kalt der Keller ist, und man kann das ja auch wärmen und so weiter und so weiter. Da gibt es alle möglichen Möglichkeiten, aber ganz generell ist es eben so, spätestens ab einem 4000 Liter Fass oder sowas, wird das dann ganz schön warm. Und für mich wirkte das so, dass die bei dem Petit Doux dann eben auch noch so ein bisschen üben. Ja? Also beim Sauvignon Blanc wissen sie sehr genau. Okay. Ich habe zwar in den letzten Jahren nicht so oft Knipser Sauvignon Blanc getrunken, obwohl das ja ein Lieblings-Sauvignon Blanc von mir ist. Aber wenn ich ihn mal irgendwo zu probieren kriege, die Nase ist immer blitzsauber. Also die ist nicht technisch sauber, sondern die ist immer
wachsauber.
Und beim Petit Doux üben sie offensichtlich noch, sag ich jetzt mal so ganz blöd, das ist jetzt der fünfte Jahrgang oder so, und das ist halt mal abgerauscht irgendwie in den Muff. Und dann lernt man dann daraus entsprechend. Und der Ludwig Knoll hatte mir erzählt, wenn du die edle Reduktion haben willst, das, was die Franzosen Reduktion Noble nennen, also diese eher so flintigen Geschichten, dann musst du beim Silvaner durch diese schwierige Reduktion durch. Wenn du die komplett unterbindest, dann kommst du da nicht an. Und Daniel Sauer erzählte mir, ja, das ist ein Problem, wenn du, das kannst du sogar merken bei einigen Weinen, wenn du diese Reduktion auf jeden Fall vermeidest, dann hast du diesen Limo-Stil. Dann wird Silvaner so, also damit Silvaner wirklich gut ist, das unterschreibe ich sofort, was hat er gesagt, muss er diese leicht gemüsige Note haben. Er hat diese Komplexität nicht aus zusätzlichen Früchten und nicht aus irgendwelchen Waldboden oder sowas. Ja, das sind kräutrige und gemüsige, vegetabile, klingt ja immer ein bisschen hübscher, Noten. Und wenn du ihn nicht in diese Redaktion, wenn du ihm die gar nicht gönnst, dann kommen die nicht. Und dann hast du einen langweiligen Wein. Und für alle, die jetzt hören, alle diese Aussagen können gleichzeitig richtig sein. Ich sage jetzt nicht hier, dass ich irgendwelche Winzer widersprechen, ganz im Gegenteil. Das kann alles, das ist wahrscheinlich alles gleichzeitig richtig. Aber dass du das so stückweise serviert bekommst. Das ist übrigens, bis auf das Gespräch mit Ludwig Knoll, ist das sozusagen alles an einem Tag. Also gut, auch die Gelbkalk-Geschichte schon mal eine Weile vorher erzählt, aber andere erzählten das trotzdem auch so. Ne? Also wie jetzt, das kannst du alles an einem Tag aufsaugen. Und das Interessante ist, was dabei halt rauskommt, ist, die deutschen Winzer arbeiten da so heftig dran und experimentieren und machen und tun und sind so bemüht, dieses Thema wirklich mit natürlichen Mitteln sozusagen in den Griff zu kriegen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass einigen da das Messer in der Tasche aufgeht. Ich habe mich auch mit einem unterhalten, muss man nicht immer jeden zitieren. Ja, das Messer in der Tasche aufgeht, wenn da wieder so ein Klugscheißer kommt. Und die gibt es in meiner Profession auch.
Den einen oder anderen.
Und sagt, ja, die sind da alle noch nicht so weit. Im Burgund sind die da ja viel weiter. Und die sagen, Alter, 80% dieser Reduktion Nobel im Burgund kommt aus der Tüte. Es ist Schwefel. Einfach, man kann das da reinschwefeln. Und alles, was wir hier so machen, sozusagen, ist, weil wir das nicht da einfach mal so reinschwefeln wollen, weil auch niemand genau weiß, wie das nachher reift und so weiter und so weiter. Stichwort Premox und so, wobei ich nicht weiß, ob das damit zu tun hat. Aber es ist ein super komplexes Thema, bei dem ich mich nicht so gut auskenne, weswegen ich mich dann bedeckt halte. Das gehört dann auch dazu, damit man dann auf der anderen Seite eben solche Sachen auch erzählt bekommt. Nicht als Winzer Latein, was jeder hört, sondern als, ich greife mal das auf, was der dir erzählt hat und sag dir jetzt mal das. Also zum Beispiel die Geschichte, dass es beim Sauvignon Blanc genau andersrum ist wie beim Silvaner. Das erzählst du nicht anlasslos.
Nee, klar.
Siehst du nicht, wenn einer reinkommt und sagt, wussten Sie übrigens.
Sondern haben Sie schon gehört, das? War eigentlich viel los in Mainz?
Ja. Ja, es war ordentlich was los. Es war weniger los als sonst, weil die ihren Verteiler nochmal überarbeitet haben. Die haben da ganz viel. Das war auch gar nicht so einfach, weil ich glaube, ich war gar nicht eingeladen worden.
Wer hat eigentlich den Bootmann reingelassen?
Nee, reingelassen haben sie mich dann. Die überprüfen das dann noch. Ich hatte auch für die VDP-Lagentour hier in Berlin keine Einladung bekommen. Da hat der Joachim von Weingut Mosbacher ja gefragt, ob wir kommen. Deswegen bin ich überhaupt drauf gekommen. Und dann gab es noch eine zweite Lagengeschichte von den anderen Nahe und A und so. Da hatte ich auch keine Einladung. Deswegen war ich da auch gar nicht. Also die haben da ihre Verteiler überarbeitet und dann waren einige Sachen gar nicht. Das Einzige, was zeitig gekommen ist, ist, weil es offensichtlich ein anderer Verteiler war, war die Einladung nach Wiesbaden. Auf jeden Fall ist es für mich total schön, weil ich nach wie vor lerne. Es gibt auch eine Fraktion in der Weinkritik, die sagt, ganz viel Abstand halten, also keine Verbrüderung. Dick verbrüdern tue ich mich nicht. Früher habe ich sehr viel Wert darauf gelegt, alle zu siezen. Aber da ich mittlerweile komplett weg von, also ich bin seit 12 Jahren oft aus dem klassischen Business raus. Ich duze ja sowieso alle möglichen Leute, es sei denn, es wäre grob unhöflich. Aber auch alle Hörer, die mich anschreiben, mit sehr geehrter Herr Bootmann, haben schon erlebt, dass ich dann immer mit Vornamen zurückschreibe, weil das ist ja Quatsch. Ich habe mal irgendeinem, vor vielen Jahren mit irgendeinem sehr wichtigen Menschen Golf gespielt und war da so mit Hand an der Hose und dann, guten Tag, Herr Doktor. Und er sagt, ich bin so und so, wenn wir zusammen Sport treiben, wir so duzen. Und dann bin ich dem später in irgendeinem wichtigen Business-Meeting mal begegnet. Und dann hat der das auch ganz easy gemacht. Er wusste sofort, was jetzt mein Problem ist. Und es ist irgendwie so, hallo Felix, wie geht's dir? Weißt du, so gleich mal irgendwie abräumen, dass ich jetzt anfange, ihn wieder zu siezen. Und
nee,
so.
Klar.
Das fand ich sehr, sehr angenehm. Und seitdem finde ich auch immer, man kann das. Also das heißt, das ist vorbei, dass ich da jetzt immer darauf achte, unbedingt alle zu siezen. Aber generell gibt es Leute, die sagen, lass mal Abstand halten. Und ich denke, dass es eine Sache ist, dass man eben diese Sachen lernt, dass man überhaupt einfach mitbekommt, dass das offensichtlich gerade ein großes Thema ist. Und das andere ist, dass du auch manchmal zu einem spannenden Austausch kommst. Das geht auch nicht mit jedem Winzer. Aber ich war dann bei Martin Schmidt von Weingut Schmidts Kinder, weil mich ein Steady-Unterstützer darum gebeten hatte, dass ich hingehe und den Spätburgunder Tradition verkoste. Ich hatte die eigentlich nicht auf dem Schirm. Das ist immer so schade in Wiesbaden. Sorry, dass ich schon wieder abschweife. Ich streiche vorher Weingüter raus, weil es sind zu viele. Es sind 1800 Weine, kommen in der Liste und du weißt, du kannst 300 kannst verkosten. Dann 600 sind, habe ich auf der Liste und dann schaffe ich sowieso alle nicht. Aber 1200 fliegen so raus und dann fliegen halt auch ganze Weingüter raus. Und dann fliegen auch Weingüter raus, die ich mag, gut finde, gerne besuchen würde, mit denen ich, ja, so gehst du halt irgendwie an.
Geht halt nicht anders.
Ja, gehst du, aber das ist immer komisch, wenn du mal vorbeigehst. Ja, an allen meinen Namensvettern vorbeigegangen, also Ellwanger, Prinz Salm und Graf Adelmann, so, ne, da gehst du dann mal, hallo, gehst du schnell weiter, so, wie, ich probier auch nicht. So ein bisschen doof. Und bei Schmidts Kinder war ich auch tatsächlich hingegangen und hab, da kann ich aber dann sagen, hab gesagt, hey, ich bin nur für die Tradition hier, haben wir probiert, und dann fragte er, mit dem bin ich schon länger bei du, fragt er, und wie findest du, na, ja, ist ja ganz gut und so, aber ja, für mich jetzt im letzten, also dieser letzte Hauch Präzision fehlt und so, ist der, kann nicht sein. Ist auch eine schöne Antwort. Kann nicht sein. Ich habe die Trauben in der Hand gehabt. Dann letztes Jahr, dieses Jahr, also bei dem Jahr, bei dem davor, die waren einfach noch, das war viel knackiger. Das war alles, also was du jetzt hast hier mit so belegter Frucht und so, no chance. Also nicht im Vergleich zum vorherigen. Probiert. Und findest du, der korkt? Nee, korkt tut der nicht. Dann sagt er, ja, aber wir machen jetzt eine Flasche auf. Machen wir eine Flasche auf. Dann ist da das Strahlen. Also ich kann den Wein sehr empfehlen. Sehr schöner Wein. Der scheiß Korken. Das ist klassisches Aroma-Sculpting oder Fruit-Sculpting. Es ist wirklich, es passiert sehr selten. Der wäre so durchgelaufen. Ich hätte dann darüber geschrieben, ja, schöner Wein. Ich hätte ihn nicht mit in den Ticker aufgenommen sozusagen, sondern nur in der Arbeitsmappe dann irgendwie für die Steady-Unterstützer. Und da wäre er dann untergegangen und so. Und das ist natürlich schade. Und das ist dann auch ganz schön. Aber das mache ich dann auch nur mit bestimmten Winzern, bei denen ich weiß, die wären jetzt auch nicht traurig, wenn ich recht habe, also wenn der einfach tatsächlich so ist. Aber das
ja,
ist auch,
klar. Und es ist natürlich, so. Ja, und es ist natürlich auch so ein Balanceakt, dass man ja manchmal Weine im Glas hat, wo man überrascht ist, gerade was so belegte Frucht oder sowas anbelangt oder was Lätschertes. Und dann zum Winzer hinzugehen und zu sagen, du, ich glaube, mit der Flasche ist was nicht in Ordnung, der schmeckt so seltsam. Da ist man ja entweder zu höflich für oder so, ne? Also das würde man ja nicht unbedingt so machen. Ich zumindest würde mich das nicht bei jedem trauen. Da würde ich schon überlegen, zu sagen so, ach, das überrascht mich jetzt und dann. Aber es ist ja eigentlich schade, weil es kann ja wirklich sein, dass der Korken nicht in Ordnung ist und dann probieren den zehn Leute und denken, hör, damit deswegen kann ich überhaupt nichts anfangen.
Das recht, es gibt Winzer, bei denen würde ich das nicht machen. Das meine ich, das ist eben eine dieser Sachen mit dieser Distanz, das macht an dieser Stelle dann mehr Sinn und bei einigen Winzern hilft es auch nicht, inflationär begeistert zu sein, auch genauso, dass man sich die Distanz quasi nicht auf der persönlichen Ebene holt, sondern auf der Weinebene und mal sagt, wie ist denn das jetzt so bei diesem Wein? Hat der jetzt ein BSA gemacht? Ist da nicht so ganz fehlerfrei gelaufen? Und dann ist es schön, wenn du einen Winzer hast, bei dem du weißt, der verweigert entweder die Aussage und dann weißt du das nicht. Oder er sagt dir die Wahrheit, aber er sagt nicht, nee. Und in Wirklichkeit hat er das Ding Mist gebaut. Also insofern, deswegen mag ich die Veranstaltung mittlerweile sehr und deswegen hat es mir viel Spaß gemacht. Deswegen empfehle ich auch gerne die Weine der vielen, vielen Winzer, weil ich nach wie vor finde, der VDP ist wirklich ein Eliteverein. Mhm. Da gibt es die besten Winzer der Republik und die fünf, die nicht dabei sind, die kennen wir alle. Ja, natürlich ist ein Ziereisen, ein Molitor allererste Liga und natürlich ist an der Mosel die Hälfte der VDP-Betriebe schlechter als Max Ferdinand Richter, weswegen der da eigentlich rein müsste und ein paar andere raus müssten oder sowas. Ja, das wissen wir alles. Aber wenn du Mainz zwei Tage dich da durchprobierst und du gehst einfach dann so von Dönhoff zu Emre Schönleber zu Gut Hermannsberg, dann weißt du irgendwie schon, was
Sache ist. Wie es in der Nahe war.
Die Nahe war noch nicht mal besonders gut. Also die Nahe war schon auch okay, aber ich würde sagen, gerade was die Gutsweine angeht, da ist einfach die Pfalz
mit diesem Maul glaube, voll Wein. Das ist 25 mega. Ja.
Und auch Rheinhessen hat tolle Gutsweine gemacht und da spielt schon die Musik. So, wie spielt denn die Musik hier im Glas?
Ja. Es hat sehr abfällig angefangen. Dann mal kurz ein bisschen brausig in der Nase. Ich war eigentlich recht schnell bei Silvana. Bleibe ich auch bei. Ist kernig. Und es hat so ein bisschen Gerbstoff auch. Es schmirgelt so ein bisschen. Und es bleibt von der Frucht her auch eher apfelig. Es ist nicht so schwer. Also es ist kein wuchtiger Wein mit viel Extrakt oder so. Es bleibt auf so einer eher mittelschweren bis leichten Ebene, würde ich sagen. Wenn man das so sagen kann, Ebene. Ist schön, es macht Spaß. Nach hinten raus, wie gesagt, so ein bisschen schmirgelnder Gerbstoff. Ich würde sagen, es ist eher jung. 24, 25 ist halt für recht jung. Ja, Silvaner gleich.
Gut, okay. Das ist ja mal gründlich schiefgegangen heute.
Sehr gut.
Also auch bei meiner Erwartung. Ich dachte, dass sich dieser Wein sehr viel mehr abholt. Aber
na gut.
Das ist das Gute an schwarzen Gläsern. Das ist ehrlich. Es ist 24, deswegen habe ich den Wein gestern schon mal aufgemacht und habe dann festgestellt, dass ich die halbe Flasche getrunken habe.
Wirklich?
Ja, ja, weil es war gestern anders, aber weil es 24 ist, wie gesagt, sehr jung. Ich fand ihn gestern tatsächlich noch ein bisschen runder, er ist ein bisschen kantiger geworden. Wir trinken den Bingerbrücker 1937 Ortswein.
Kruger Riesling. Rumpf, Riesling.
Riesling von Kruger Rumpf.
Ah, da
und dazu muss man natürlich ein bisschen was erzählen.
Warum bin ich denn da so bei Silvana?
Keine Ahnung, jetzt kannst du ihn ja nochmal als Riesling probieren. Mich hat der total geflasht in Mainz und ich habe ihn extra nicht.
Eine ganz klare Riesling-Nase.
Immer noch aus dem schwarzen Glas. Ach nee, jetzt weiß ich ja, was ist. Mich hat der total geflasht und dann bin ich auch noch angesprochen worden von ein oder zwei Leuten, die sagten, warst du mal bei Kruger Rumpf, hast du mal diesen Ortswein getrunken? Und ich habe den dann nicht so laut im Blog beschrieben, weil du ja manchmal die Idee hast, meinen Bericht zu lesen und mir dann nochmal was irgendwie abzufordern, sozusagen. Damit du das nicht tust, hätte den direkt auf der Messe abgefordert. Es gibt eine Geschichte dazu. Dieser Wein ist als Ortswein klassifiziert, weil der Lagenverbrauch keine zwei Bingerbrücker Abteiweine zuließe und auch weil die Bingerbrücker Abtei nur eine erste Lage ist. Das gehört auch mit zu diesem Kommunikationsding, dass man die Sachen einordnet, weil es ist ein Klassifikationskiller, das ist teurer als die Größengewächse.
Ja.
Ein bisschen.
Piep, Korrektur vom Schneidetisch. Das war ein Versprecher, der Wein ist teurer als die ersten Lagen, nicht als die großen Gewächse. Piep.
Der Winzer hat mir erzählt, es gäbe sogar die Möglichkeit, den als GG anzustellen, denn er liegt in einer Katasterlage, die mal nicht Bingerbrücker Abtei war und die mit historischen Karten. Du kannst diesen Zaubertrick also machen. Aber, sagt er, Es ist eigentlich die Rebanlage. 1937 heißt er, weil die 1937 gepflanzt ist. Und das ist ein sehr kleines Stück. Und er persönlich findet diese Mikro-GGs doof. Hm. Er sagt, GG muss eine gewisse Menge haben, das musst du jedes Jahr machen und verfügbar haben. Und zweitens hat er, glaube ich, so habe ich ihn interpretiert, auch Angst vor der Versuchung, den Wein auch dann zu machen, wenn er vielleicht nicht ganz so gut ist, weil es halt so viel Geld fürs GG gibt. Hm. Ja, denn die Anlage ist so klein, dass er im Schnitt ein Halbstück, und wenn es gutes Jahr ist, noch ein Barrique dazu kriegt. Also ist natürlich alles ultra gebrauchtes Holz, hier ist kein neues Holz.
Nein, gar nicht.
Aber nur von der Menge, dass du weißt. Also das heißt, im guten Jahr sind das 800 Flaschen, in einem besonders guten Jahr sind es dann 1100 und in einem etwas schwächeren Jahr kommst du vielleicht auf 500 und in einem nicht so guten Jahr gibt es ihn einfach nicht. Also das ist halt das Thema, du kommst dann hin und sagst, ja, soll ich jetzt oder nicht, und machen oder nicht machen sind dann ganz schön viele 1000 Euro Unterschied und so, und dann sagt er, da hat er nichts von. Jetzt macht er ihn als Ortsriesling, das kennen dann nur die Kunden des Hauses, das wird nicht überregional bekannt, das wird nicht automatisch irgendwo mitgezeigt, das wird nicht aufgelistet bei irgendwelchen Mikro-GGs, und dann zieht dann irgendwelche Leute an, die nur wegen des GGs dann anrufen und so, dann hast du, also ich kann das gut verstehen. Ich habe mal eine interessante Diskussion gehabt, verfolgt, zwischen Paul Fürst und Horst Kolisch, als Paul Fürst noch Regionalvorsitzender des VDP Franken war und Horst Kolisch noch Gutsdirektor des Julius-Spitals, haben wir im Weingut Rheinersauer Eschandorfer Lump probiert. So eine große Schau aller Eschandorfer Lumps aus dem VDP. Und da stand ein 2007er GG vom Julius-Spital. Das war der absolute Burner, total. Mhm. Und dann sagte, weil das so eine kombinierte Kollegen-Presseprobe war, also alle Winzer waren eben auch da, die da begütert waren im Lump. Und dann sagte eben Paul Fürst zu dem Horst Kolisch, Horst, warum macht ihr den denn nicht mehr? Wahnsinns-GG, super schön für die Lage, für den VDP, ihr müsst sowas doch machen. Wenn ihr. Und dann hat Kolisch auch gesagt, hey, wir haben hier 1,2 Hektar und wir sind ziemlich weit weg vom Julius-Spital. Ja, und wenn du dann mit deiner Lesemannschaft anrauscht und stellst fest, ach, die können da noch Tag hängen, dann, ja, wir sind ja jetzt das größte Privatweingut Deutschlands. Ich komme da ja nicht mit vier Mann und denen kommen die, sondern wir kommen dann da mit allem, was wir haben. Und dann gibt es einen Leseplan und so. Und dann holst du das. Und dann ist das auf einmal nicht mehr so gut. Und so, das funktioniert aber nicht. Er sagte, wir haben in der Regel haben wir die drei- bis vierfache Menge an Trauben, wie wir nachher GG machen. Im Stein und auch beim Vorkacher Kartäuser, wo sich Weißburgunder GG machen. Und hier mit 1,2 Hektar wäre er total auf Kante genäht. Das tue ich mir nicht an, sagt er dann. Das tue ich, also der, bei dem war das, der hat jetzt kein finanzielles Interesse, weil er Angestellter war. Also, das tue ich mir nicht an. Hast du immer Diskussionen und so weiter und so weiter. Und insofern kann ich das gut verstehen, wenn Winzer dann sagen, hey, ich mache den jetzt so. Und dann ist das halt irgendwie kleine Ausnahme. Ich muss sagen, ich fand ihn grandios. Ich finde ihn auch immer noch grandios. Ich finde, er hat etwas Müheloses. Gestern war er noch sehr schmelzig. Heute wird er tatsächlich ein bisschen kerniger. Man kann das auch salzig nennen, wenn man will. Ich bin ja nicht so ein Fan davon.
Kernig, finde ich, passt ganz gut.
Ja, und er hat eine schöne Länge und er hat eine völlig ausreichende Säure, die aber eben für Spannung sorgt, ohne dass sie in den Vordergrund tritt. Das meine ich mit mühelos. Du sitzt dann hier und sagst, ah ja, hier ist die Säure, hier ist die Phenolik, hier ist das und das. Ich finde, das ist sehr aus einem Guss. Und ich glaube auch, dass das sehr lang reifen kann.
Das glaube ich auch, dieses Kernige, wie sich das rein integriert und so.
Ja, und ich muss noch eine Sache kurz in dem Zusammenhang, weil ich immer wieder gefragt werde, das ist eine Frage, die sehr häufig kommt, kannst du nicht mal so eine Liste deiner Lieblingsweingüter machen und so, oder die besonders empfehlenswerten
Betriebe?
Die Leute lieben Listen.
Wir haben also schon lange keine Liste mehr gemacht. 10 Rieslinge, die man mal getrunken werden
muss. Ja, das können wir nochmal fortsetzen mit 2-3 Sachen demnächst. Aber das ist ein sehr gutes Beispiel hier, weil Kruger Rumpf ist ein Weingut, das ich für sehr, sehr gut halte. Ich halte den Winzer für einen ausgesprochen fantastischen Riesling-Winzer. Dieser Wein hier hat 1,08 Gramm Restzucker. Ja, das haben die Weine bei ihm fast immer und man schmeckt das irgendwie nicht. Das ist immer sehr, das ist auch sehr mühelos. Das hat viel süße Frucht und gar keinen Zucker. Also noch weniger geht ja gar nicht. Das ist im Zweifelsfall das, was ich nicht mehr gären wollte. Die GGs sind großartig, die Ortsweine sind groß. Die ersten Lagen, er macht eine Versteigerung, Spätlese, glaube ich. Er hat einen feinherben Wein aus einer großen Lage. Aber wenn du auf die Flaschenzahl guckst, die Hälfte der Flaschen, die aus diesem Wein gekommen sind, Weiß, Grauburgunder und Chardonnays.
Ja.
Genau wie bei Dönhoff. Es geht ja beim VDP nahe als einzigen, haben wir schon tausendmal gesagt, darum, dass du mindestens 50% deiner Fläche mit Riesling bestockt haben musst. Das ist aber nicht 50% der Flaschenproduktion, weil die Erträge, gerade bei ihm, der ist, glaube ich, maximal macht er noch Chardonnay, aber das allermeiste ist Orts- und Gutswein. Das ist natürlich ein viel höherer Ertrag als bei einem Riesling gegeben. Klar. Oder auch sogar bei einer Riesling ersten Lage oder Ortswein. Und wenn ihr normale Menschen seid, und seid ihr ja alle, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der erste Wein von Kruger Rumpf, der euch irgendwo ins Glas flattert, ein offen ausschank Grauburgunder.
Ja, ja, voll.
Ortswein.
Irgendwo ist, im Bankett oder sonst irgendwo.
Dann werdet ihr, wenn ihr so eine Liste gäbe, sagen, was will der Burgmann denn da hier, ein Lieblingsweingut, eines der besten Weingüter, bla bla bla. Weil das ist ein sehr ehrlicher Wein. Die Preise übrigens für diese Ortsweine sind auch noch absolut niedrig. Aber wenn ich das jetzt einfach so quasi ohne weitere Guidance irgendwo hinschreibe. Ja,
da kommt gleich der Nächste, der sagt, ich habe getrunken, Herr Botmann, was ist das für eine Liste?
Ja, und vor allem macht es auch euch dann gar keinen Spaß, ihr erwartet dann Wunder was. Er hat noch nicht das gleiche Talent für Burgundersorten wie für Rieslinge, der ist ja auch noch nicht so wahnsinnig alt und noch nicht so lange dabei. Und wenn dann die Hälfte der Flaschen aus diesen Sorten stammt, dann ist das Quatsch, das auf eine Liste zu schreiben. Ich muss aber sagen, was er da aus seinen Lagen holt, Bingerbrücke, auch gegenüber aus der rheinhessischen Lage da in Bingen und so, das ist schon immer wieder vom Allerfeinsten. Es sind immer die trockensten Weine in der Nahe und sie sind häufig mit die besten. Nur, dass es eben viele Leute natürlich gibt, die sagen, Kruger Rumpf kenne ich nicht, probiere ich nicht oder wird von vornherein ein bisschen schlechter.
Burgberg, ne? Ist ein GG auch von den
Burgberg. Er hat einen Burgberg und...
Burgberg mag ich gerne
eigentlich. Im Pitterberg. Das ist nicht das gleiche wie Pittermännchen bei dir.
Ja, genau.
Genau, er hat einen Burgberg im Pitterberg. Und dann drüben ist es nicht der Scharlachberg oder ist es sogar der Scharlachberg? Auf jeden Fall eine dieser Binger Steinlagen auf der rheinhessischen Seite.
Schön, danke. Heute kriegt Felix einen Wein ins Glas. Den kenne ich selber nicht. Das liegt daran, dass ich eigentlich einen anderen haben wollte, der war noch nicht da. Und das ist ein Wein, den wollte ich eh trinken. Ich vertraue auf mein Urteil, dass es ein guter Wein sein wird. Und zwar ist es ein Chardonnay aus der Pfalz von Frank John. 2025, das wollte ich ganz dringend mal probieren. Also vom Hirschhorner Weinkontor in Neustadt-Königsbach. Ich sage euch jetzt mal, was ich erwarte von diesem Wein, wie der schmecken wird. Der wird recht naturnah schmecken, mit viel Zug, viel, vielleicht auch ein bisschen Bitternis. Und es kann sein, dass Felix vom Wein im schwarzen Glas überfordert ist. Aber wir versuchen es mal.
Cheers.
Cheers.
Ja, vielleicht schieben wir das ganz kurz ein. Also falls jetzt irgendwie, ich hoffe, das klang jetzt nicht so nach Selbstbeweihräucherung. Es ging eigentlich vor allem darum, auch deutlich zu machen, dass der Podcast es ein bisschen schafft, bei den Winzern aus Betroffenen Beteiligte zu machen und so ein gewisses Verständnis für das, was sie hier tun, zu wecken, was dann zu einem besseren Dialog führt. Es geht ja nicht darum, dass sie uns alle toll finden.
Ich hoffe, genau.
Das ist so rübergekommen. Gut.
Wir hoffen ja auch. Ich muss einmal Gebietsweinwerbung machen, unbezahlt. Ich war über das Wochenende im Fränkischen. Mhm. Das war so schön. Ich habe so eine schöne Zeit da gehabt. Wir waren so ein bisschen abseits der Weinorte mit der ganzen Familie, weil meine Frau und ihre Eltern da früher Urlaub gemacht haben. Und wir haben es meinem Schwiegervater vor allem jetzt zu Weihnachten geschenkt, dass wir nochmal da hinfahren, wo die früher immer Familienurlaub gemacht haben. Mhm. Das war total schön. Es war so nett da.
Wo war denn?
In Oberscheinfeld. Also ist nicht so weit weg von Kastell, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. So. Aber so ein bisschen abseits von den großen Touri-Geschichten, das war so schön da. Das hat mir gut gefallen. Und dann hatte ich erst überlegt, schreibe ich Winzer an? Und dann war ich aber so im Dilemma gefangen zwischen dem, wie es dir auch geht. Ich will den Leuten daher auch nicht irgendwie auf die Nerven gehen. Mhm. So. Und ich will meiner Familie auch nicht auf die Nerven gehen, weil wir jetzt so viel Zeit waren wir da jetzt auch nicht. Das heißt, irgendwie zu 1000 Winzern muss, aber dann bin ich doch zu Paul Weltner gefahren, weil ich dachte, einmal muss man dann doch, und wir waren gerade so kurz bei Rödelsee und dann sind wir da einmal kurz auf den Hof gerollt und haben ein bisschen was eingekauft. Meine Güte, ist das da auch teilweise günstig, ne? Also Rödelseer Küchenmeister, entschuldige bitte, das kostet da 18 Euro ab Hof oder 17 Euro ab Hof. Mhm. Das ist so absurd.
Ja.
Das ist so großartig und das kostet keine 20 Euro.
Und wir hatten,
verstehe ich nicht.
Auf Fluss der Eberbach beim internationalen Riesling-Symposium hatten wir einen 14er Küchenmeister. Also erste Lage. Riesling, der stand wie eine 1, fantastisch. Das Jahr war in vielen Teilen Deutschlands wirklich schwierig, aber in in und um Iphofen und Co. war das echt nicht so schlecht.
Ein 14er Silvaner habe ich oben drauf bekommen. Den habe ich heute nicht mitgebracht, weil du ja noch später zur Albarino. Nee, das ist so für uns zum Trinken. Da freue ich mich total drauf. Aber du bist ja heute Abend noch verabredet, Albarino-Probe. Ich habe keine Zeit, das wird mir zu viel. Machen wir ein anderes Mal. Das war so schön da, wirklich. Also wenn man mal Zeit hat, nach Franken zu fahren und da ein bisschen Zeit zu verbringen, das ist wirklich mein Weinanbaugebiet, wo man toll Zeit verbringen kann.
Man vergisst, oder viele Leute wissen gar nicht, dass Franken ganz, ganz viel Steillage hat. Ja. Das ist in großen Teilen ist das nicht anders als die Mosel.
Ist absolut.
Ja, und immer Prallhang, Main und Sahnehang und so. Also das ist ganz genau wie, ist nicht ganz so steil, wobei es auch Teile gibt, die genauso steil sind.
Ja.
Aber das sind natürlich viel weniger dann.
Und dann auch da, wo wir jetzt waren, so eine schöne Hügellandschaft. Also es ist ganz großartig. Ich war ganz beseelt, wenn man so ein schönes langes Wochenende war. Wir hatten eine 82er Probe, Bordeaux.
Jawohl.
Sehr tolle Probe, richtig viele Kerben in Gold reingehauen.
Das stimmt.
Auch wenn ein paar große Namen leider, da hatten wir Flaschenpech. Mhm. Dann habe ich mir manchmal gedacht, Mann, hätte nicht doch der Peugeot korken können und dafür der Margaux in Ordnung, aber gut.
Wie würde korken in Margaux war das eigentlich?
Ich weiß es nicht. Aber
also Chateau Margaux finde ich jetzt, also nicht aus Margaux, sondern ja auch aus Margaux, aber eben nicht ein Margaux, sondern
das war so ein bisschen ärgerlich, dass da wirklich so ein paar Sachen dabei waren und ich dachte, nein, nicht der auch noch.
Ja.
Es war eine sehr aufschlussreiche Probe. Ich bin froh, dass wir sie jetzt gemacht haben. Ich bin mir nicht so ganz sicher, war so ein Fazit für mich, ob man das jetzt noch in 10 Jahren auch noch mal so machen kann. Mhm. Da war ich mir unschlüssig, also ob es nicht jetzt doch so langsam so vom Zeitlichen her so ist, dass die auf ihrem Höhepunkt sind. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch mal so unbedingt besser werden. Wenn man das von einmal so eine Probe machen überhaupt beurteilen kann. Das ist ja der große Vorteil, wenn man jemanden am Tisch hat, was wir jetzt so, würde ich mal behaupten, nur so teilweise hatten, der gewisse Weine schon ein paar Mal getrunken hat, also der so einen Kontext setzen kann. Ja, ne?
Wenn das, man fehlte so, uns. Das fehlte uns, dass da einer sitzt und sagt, ich habe in den letzten 4 Jahren 3-mal Montrose 82 getrunken.
Genau.
Und so muss der schmecken aktuell. Und wenn er so schmeckt, ist das eine schlechte Flasche. Und wenn er so schmeckt, ist das eine total schlechte Flasche. Oder so. Das hatten wir nicht, das stimmt.
Das ist irgendwie ganz spannend, weil sonst kann man das nur so auf einer anderen Ebene einsortieren. Es war aber sehr, für mich super lehrreich. Es war mir ein bisschen viel irgendwann, muss ich sagen. Es gab auch tolles Essen dazu und ich war irgendwann echt ein bisschen drüber so mit den Eindrücken. Es hätten für mich auch wirklich 6-7 Weine weniger auch sein können.
Das waren, glaube ich, 23?
Oder? Ja, ich glaube 23, 24 oder so. Das wäre für mich auch voll okay gewesen. Da wäre ich am Ende fokussierter gewesen, glaube ich. Genau, aber ich habe schon echt viel gelernt. Zum Beispiel, dass ich Aubryon echt gerne mag. Das muss ich schon sagen. Das war schon echt.
Bei mir ist es Cheval Blanc.
Nee, meine ich ja, Cheval Blanc, genau.
Achso, okay, ja. Ja. Nein, das ist tatsächlich so. Ich habe jetzt, weiß ich nicht, 4-mal oder so Cheval Blanc getrunken und das war jedes Mal der Wein des Abends.
Das war ganz großartig. Nee, Aubryon hat auch gekorkt, glaube ich.
Stimmt, ja. Stimmt. Cheval Blanc war wieder mal fantastisch, wenn den 55er, aber fantastisch, wenn den 82er jetzt.
Ja.
Und noch weitere mehr, 18er, glaube ich, oder was. Und ja, fand ich auch. Wobei der Wein des Abends war für mich Lafite.
Lafite war auch ganz groß. Lafite war sehr groß.
Lafite und Mouton waren ganz groß und
noch größer. Noch größer war die Cuvée.
Man muss dazu sagen, es gab keine Spucknäpfe. Man musste sehr, also es gab dann so ein Restweingefäß. Wir mussten also nicht 23 Probeschlucke austrinken. Aber es war schon viel Wein. Und dann habe ich tatsächlich, als wir dann da waren, habe ich gesagt, ich möchte einmal in meinem Leben die Cuvée von Mouton und Lafite machen. Und dann, was soll ich sagen? Das war der 101 Punkte.
Wenn nicht sogar 102. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und man lernt doch auch wirklich viel, das in Kontext zu setzen, dann auch so gewisse Sachen bestätigt zu bekommen, dass ein Peugeot als ödeliger Cru Bourgeois trotzdem da richtig gut mithält und für einiges Erstaunen sorgt, wenn es aufgedeckt wird. Hat mich beseelt. Jetzt ist 25er Arrivage, ne? Nee, Arrivage ist ja Quatsch. 25er
Subskription.
Es gibt immer noch Subskriptionen, obwohl alle schreiben, naja, ob du das wirklich da so viel günstiger kaufen kannst.
Ja, und jetzt ist es der absolut über drüber Jahrhundertjahrgang. Jetzt gibt es also die ersten, sagen, es ist noch besser als 22 und 22 war ja schon der Jahrhundertjahrgang.
Wobei es auch welche gibt, die sagen, naja, also ich habe jetzt Konstantin Baum zum Beispiel gerade mir angeschaut, was er dazu sagt. Und er hat gesagt, naja, muss schon genau gucken, bei welchen Weingütern du die Weine hast, die dann tatsächlich sehr gut sind, aber bei anderen ist es auch wirklich nur in Ordnung.
Ja.
Fand ich eine sehr ehrliche Meinung. Da muss man es nicht so hoch cheesen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie die Preise sich entwickeln. Weil 24 ging es ja runter, ob 25 jetzt gleich wieder hochgeht, weil es der Überdrüber-Jahrgang ist. Oder ob man ein bisschen realistisch bleibt und denkt, naja.
Ja, die ersten, die gekommen sind, waren, glaube ich, Cheval Blanc, ne? Mit 30% plus oder sowas. Aber die haben auch eine sehr kleine Menge. Deswegen haben die da vielleicht auch gedacht, ich weiß es nicht, wir werden demnächst mal eine Folge darüber machen, weil was hier zwischenzeitlich an Restpostenangeboten aus Bordeaux gekommen ist, von den Top-Weingütern, das ist schon krass. Ja. Und deswegen kann ich ehrlich sagen, ich würde nie im Leben auf die Idee kommen, ihn zu subskribieren.
Nee, mal ich nicht. Also wäre ich schon vor 5 Jahren nicht, aber...
Ja, ansonsten habe ich noch subskribiert. Das hat sich nur sehr, sehr begrenzt gelohnt. Also für einige ganz wenige Weine habe ich da vielleicht dann 15% Preisvorteil gehabt. Ich habe aber jetzt auch Weine, die ich subskribiert habe, die ich heute zu genau dem Preis kriege und einen auch sogar für ein paar Euro weniger. Und dann denkst du, okay, das ist dann für ein Poppes.
Ja, voll. Ich habe gelesen, Wilhelm Weil ist nicht mehr der Vorsitzende des VDB Rheingaus.
Ja.
Das ist jetzt
Er wollte damit aufhören, bevor sie ihm die Füßen zuerst raustragen.
Genau. Es war 27 Jahre. Und das habe ich mal kurz überlegt. Okay, der ist 99 dann Vorsitz geworden. Das heißt, als sie mit Carter zusammengekommen sind. Ne? Das müsste genau, ja dann das, der das Zusammenschluss war, ja das Zusammenschlussjahr
genau, also gewesen sein. Der neue Besen, der gut kehrt. Der ist ja wahnsinnig früh ins Weingut gespült worden, weil sein Vater gestorben ist, dass er noch recht jung war. Und deswegen, und er hatte jetzt einfach, er ist jetzt auch noch Vizepräsident, ich glaube, er ist auch noch Vizepräsident Bundes.
Oder Vizepräsident Bund, also.
Genau, weil Steffen Christmann ihn, glaube ich, noch an seiner Seite haben wollte, hat er gesagt, okay.
Also im Rheingau ändert sich jetzt alles. In 5 Jahren, nichts mehr, wie es vorher war.
Nee, genau, das ist nicht zu erwarten, aber ich denke, sie haben ja noch so 2, 3 Mitglieder, bei denen sie sich mal überlegen müssen, ob sie die, wie lange sie die noch haben wollen.
Ich mag mal zum Riesling-Symposium ein bisschen was fragen. Und zwar so ein bisschen kritisch. Ne?
Ja.
Wenn erstens, es ist total schwierig, jetzt im Nachgang was über das Riesling-Symposium rauszufinden. Also es gibt einen bisschen nichtssagenden Artikel in der Frankfurter Allgemeinen und es gibt irgendwie einen in irgendeinem Rheingauer Lokalblatt, der war genauso nichtssagend. Und es gibt so ein bisschen Insta-Posting, aber nicht so wahnsinnig viel. Also es ist gar nicht so einfach, sich so in der Rückschau irgendwie sich mit dem Riesling-Symposium auseinanderzusetzen, wenn man nicht selber da gewesen ist. Was ich so ein bisschen schade finde, weil es ja schon so eine Leuchtturmverkostung darstellt, so kann man es ja mal nennen. Ne? Und ich dachte mir, ist das nicht immer irgendwie alles dasselbe? Ist das nicht alles irgendwie so jedes Jahr dasselbe und jedes Jahr kommen da dieselben Menschen und jedes Jahr sind es dieselben Verkostungen und Jancis Robinson macht eine Verkostung zum Thema Reifemöglichkeiten beim Riesling.
Ja, Jancis Robinson nicht, sondern das war in diesem Fall Stuart Pickett, aber fast das gleiche. Exzentrischer Engländer. Nein, Stuart ist ja mittlerweile Deutscher, der den Einbürgerungstest bestanden. Aber was wollte ich sagen und nicht lügen? Es ist in diesem Jahr tatsächlich etwas weniger spannend gewesen, was die Fachvorträge angeht. Da war Dr. Daniel Deckers mit der Historie des Rieslings und des Spätburgunders. Das sind die gleichen alten Geschichten von irgendwelchen historischen Restaurantkarten etc., die wir alle schon 100-mal gehört haben. Diese Vorträge fand ich regelrecht langweilig.
Weil was mich so ein bisschen umgetrieben hat, ist, ob man sich nicht eine kleine Chance nimmt, wenn man das so sehr getragen inszeniert, ne? Als sowas sehr Getragenes mit Menschen im Anzug und einem Einstecktuch und wir, weißt du, was ich meine?
Also ja, das ist ein bisschen das, was du draus machst. Da waren auch Leute in Turnschuhen, so ist das nicht. Also dieses Mal war es tatsächlich ein bisschen lame mit den Vorträgen. Wir hatten letztes Mal eine wirklich umfangreiche Betrachtung zum Thema Klimawandel mit Professor Schulz, mit einem Typen aus Washington, mit Top-Notch-Forschern zum Thema Petrol und so weiter. Das war die Creme de la Creme. Das war auch überwiegend auf Englisch, das Symposium, weil es wirklich international war. Dieses Mal waren nur ein paar ausländische Erzeuger da. Das war es dann. Deswegen war es auch auf Deutsch. Es wurde zwischendurch mal ein bisschen was übersetzt. Aber nicht, es gab nicht mal einen simultanen Übersetzer für die 5 Leute, die da waren. Und letztes Mal also diese wirklich fulminante Bestandsaufnahme von Schulz und seinen Kollegen. Das Mal davor gab es ja Tumulte, als Professor Stoll seine lebenslange Forschung zum Thema Geben alte Reben guten Wein vorgestellt hat, wo ihm Winzer dazwischen gerufen hat, was reden Sie denn da? Ich sehe das doch jeden Tag im Weinberg. Weißt du, so, das war, da war richtig Feuer in der Hütte. Und so, also dieses Jahr hat sich Geisenheim halt rar gemacht oder war im Prinzip gar nicht da, bis auf Deckers, der aber sonst auch gekommen wäre, weil er so eine Art Haus- und Hof-Historiker des VDP ist. Und auf ganz vielen Sachen immer mal so Vorträge, die Winzer finden das unglaublich spannend, seine Vorträge, wenn er von den ruhmreichen Zeiten des deutschen Weines berichtet. Ja. Die anderen Verkostungen, die Verkostungsführungen waren sehr unterschiedlich in der Qualität. Stuart ist Stuart. Das kann man lieben, kann man hassen. Das ist auf jeden Fall immer Alarm. Und ich finde es auch ein bisschen witzig, ehrlich gesagt. Es gibt auch Leute, die sagen, nee, ist over the top, aber. Und die war auch schön kuratiert. Es waren ganz spannende Sachen auch mit dabei. Die Grand Cru vom deutschen Boden, was macht ihren Erfolg aus, war. Das war einfach nur letzten Endes eine Reihe von 19er bis 21er. GGs oder 22er GGs, da habe ich tatsächlich auch, da veröffentliche ich auch im Blog keine Notizen zu, weil ich sage, davon gibt es wirklich reichlich viele bei mir im Blog schon. Man vergibt sich nichts, wenn man dem Riesling diese Wahnsinnsbühne Kloster Eberbach bietet, das Laiendormitorium, Name der Rose für die Älteren ist da gedreht und Hammerbühne, unglaubliche Inszenierung des Ganzen. Es war dieses Jahr zu wenig Inhalt und zu viel Weinverkostung.
Das trifft es vielleicht. Und die Berichterstattung dann so für außen jetzt eher so, es wirkte so ein bisschen abgeschottet. Also es ist so.
Der VDP hat ein Verteilerproblem. Ja. Da sind Leute dabei gewesen, die eigentlich vor 5 Jahren aufgehört haben, über Wein zu berichten. Die da immer noch mal gerne hingehen, weil es gibt sehr gutes Essen und viel zu trinken. Und wo ich so denke, was machst du hier? Du hast doch eigentlich der Branche längst den Rücken gekehrt. Und wo die Ausbeute dann eine Fotostory auf Facebook ist. Das ist dann so. Und gleichzeitig haben wir viele junge Blogger, die alle einmal darauf warten, dass sie mal jemand aus der Branche anspricht und mal einfach anerkennt, dass die sich jetzt die Mühe machen, die ich mir vor 10, 12 Jahren gemacht habe. Und ich kann euch nur sagen, von denen hören auch einige zu. Leider dauert das immer ziemlich lange. Ich versuche auch immer mal, die Leute so dahin zu stupsen. Aber von allein, haltet durch, bloggt weiter, es wird nicht mehr lange dauern.
Irgendwann.
Jetzt ist Marc Barth Präsident, der wird jetzt den Verteiler überarbeiten.
Genau, der ändert das jetzt. Schön. Wollen wir mal kurz über den Schatzhofberg reden?
Über den Schatzhofberg?
Ja, der Schatzhofberg. Ich bin da drüber gestolpert, weil Van Volxen darf im Moment kein großes Gewächs aus dem Schatzhofberg machen. Warum darf Van Volxen kein großes Gewächs aus dem Schatzhofberg machen?
Weil es keine Lage ist.
Weil es keine Einzellage ist.
Ja.
Und vor 5 Jahren ist das Weingesetz dahingehend geändert worden. Großes Gewächs, immer Einzellage. Jetzt darf er aber kein Schatzhofberg großes Gewächs machen. Was ich witzig finde, dass die...
Nach Weinrecht darf er das nicht, aber nach VDP-GG dürfte er wahrscheinlich den Schatzhofberger Pirgenskopf oder was er da hat, Schatzhofberg B?
Nee. Also das ist unsicher, inwiefern er im September dann was auf die Flaschen schreibt.
Spannend.
Was ich auch spannend finde, dass der vielleicht berühmteste Berg in Deutschland, der die teuersten Weine auf den Markt gespült hat, keine Einzellage ist, sondern eigentlich Ortswein.
Aber diese Ausnahme haben wir wie oft in Deutschland? Und im Übrigen würde ich da vehement widersprechen, der berühmteste ist. Naja, der berühmteste ist nämlich eigentlich der Steinberg. Ist auch keine, ist eine Gemarkung, Steinberger.
Ja, gut.
Rheingau. Das ist eigentlich, also weil Schatzhofberg natürlich, also liebe Leute, jetzt Markt, Feinwein, bla bla bla, aber Steinberg, Kloster Eberbach, ne, der Steinberger und so weiter, wenn wir hier so die goethische Dimension nehmen sozusagen, dann gibt es ein paar berühmtere. Steinberg ist genau das Gleiche, ist ein Ortsteil von Eltville Eberbach, deswegen heißt das GG Steinberg Goldener Becher. Den Goldenen Becher gab es schon früher auch, ist schon früher mal gemacht worden, um das um das, und der Steinberger ist tatsächlich ein Ortswein. Mhm. Steinberg erste Lage ist, glaube ich, dann auch noch eine Krücke. Und das gibt es noch zwei, dreimal. Ich kann dir nur leider aus dem Kopf nicht sagen, welche. Also Schatzhofberg, Steinberg und noch zwei weitere oder so.
Ja, spannend. Muss ich mal nachlesen, welche das noch sind. Mhm. Ich fand das witzig. Das Bundesland, ist auch witzig. Das Bundeslandwirtschaftsministerium. Ich finde es auch witzig, dass sie das Gesetz vor 5 Jahren geändert haben und jetzt fällt ihnen das erst auf. Und jetzt rudert das Bundeslandwirtschaftsministerium so ein bisschen rum, weil es jetzt so Krawall gibt. Und sie sagen, oh, das kann ja nicht sein, dass es da kein großes Gewächs geben kann und so. Und man sagt, ah ja, okay, als Einzellage eintragbar ist super schwierig. Das können wir irgendwie nicht machen. Mhm. Und jetzt überlegen sie, okay, dann ändern wir lieber die Gesetzgebung zum großen Gewächs und sagen, okay, es muss nicht unbedingt aus einer Einzellage stammen, aber wenn es nicht aus der Einzellage stammt, dann muss irgendjemand festlegen, ob es ein GG sein darf oder nicht, was dann wahrscheinlich der VDP oder der große Ring sein wird oder so.
In der Weingesetz wird das dann hier entsprechend die Schutzgemeinschaft sein, also in diesem Fall dann das Weinbauministerium Rheinland-Pfalz und dann die Abteilung Mosel. Aber again, ich meine, wenn ich die teuerste Weinlage der Welt besitze, dann kümmere ich mich da doch drum. Da komme ich doch nicht jetzt auf die Idee, mal zu gucken, ob dieses Gesetz mich irgendwie betrifft.
Ich finde das auch total spaßig. Ich meine, der Schatzhofberg hat so 28 Hektar, 28,1 oder so. Ja. Ich habe es so ein bisschen nachgeschaut. Und die zwei Größten da drin sind natürlich Egon Müller, der hat so 8,4 und die Bischöfe, die haben 6,3 und Kesselstadt hat auch relativ viel, der hat 6,6. Wo das von Höfel hingeht, die fast 3 Hektar, das wird man sehen. Und von Volksen, der hat so 2 Hektar.
Ja.
Und klar, die anderen machen da kein GG drin. Also die Bischöfe und Egon Müller und die Kesselstadt.
So, Egon Müller macht keinen trockenen Wein.
Dann die Hospizien haben noch fast 2 Hektar und dann gibt es noch so ein paar kleine. Ich finde das lustig. Dann habe ich so ein bisschen so pseudo-historisch nachgelesen, wo der Name überhaupt herkommt, was so Klosterbezug hat.
Mhm.
Also es gibt schon, die erste Erwähnung ist irgendwie 1200 schieß mich tot mit einem Kelterhaus im Schatzberg. Und dann gab es später ein Kloster 1719 und unter Napoleon wurde das dann aufgesplittet und so. Und dann passiert das, was eigentlich immer passiert, wenn wir irgendwelche solche Adelsgeschichten in Deutschland haben. Irgendjemand verfällt dann der Sünde. Und es gab einen Pfarrer, Johann Jakob Koch, der hat 1801 seine Haushälterin geheiratet und hat alle anderen Brüder da rausgeschmissen aus dem Schatzhof und hat gesagt, das ist jetzt meiner.
Mhm.
Und dann gab es Zwist mit seiner Tochter Clara und die hat einen Teil vom Schatzhof dann den Bischof übereifert, um dem Sündenfall des Vaters quasi entgegenzutun. Und der neue Schatzhof, so habe ich es jetzt verstanden, aber es war wirklich nur schnell recherchiert, das ist quasi aus dem Sündenfall, das gehört jetzt Egon Müller. Und der alte Schatzhof, das gehört jetzt dem Bischöflichen aus der Schenkung der Tochter. Der Vater, die Haushälterin, 1801 geheiligt hat und gesagt, Zölibat, mir doch egal.
28 Hektar ist viel für so eine berühmte und große Lage und erklärt auch, warum nicht jeder daraus so guten Wein macht. Denn wenn du dir die Mosel anguckst, also es gibt natürlich Regionen, da sind 28 Hektar nicht so viel, mit Medoc beispielsweise, also die Lafite von die 90 Hektar von Lafite oder so, das ist teilweise so eine Front, die ist dann ziemlich lang und ziemlich homogen und das sind dann schon mal die ersten 30 Hektar oder sowas. Aber das gibt es ja an der Mosel ist schon nur noch sehr selten und an der Saar dann gar nicht mehr. Das ist ja alles viel zu. Das heißt, du wirst da jede Menge Expositionen und auch verschiedene Untergrundgesteine und was weiß ich nicht alles haben. Und terrassiert und nicht terrassiert, dann hast du nicht gesehen. Und das ist dann natürlich bitter, wenn das dann alles den gleichen Namen hat. Und dann kann ich auch verstehen, dass es mit dem GG ein bisschen schwieriger wird. Ja.
Bleibt spannend. Wir bleiben mal am Ball und gucken, wie sich das entwickelt.
Ja.
Es gibt Pergenskopf ist auch im Schatzhof. Ja, genau,
den durfte aber nicht benutzt, deswegen hieß der zwischendurch Schatzhofberger P, hieß er dann irgendwie. Aber das war, glaube ich, bevor man diese Gewanne wieder zulassen konnte. Nur das Problem ist, ich weiß halt nicht, ob du dann, wenn du das drin hast, ob das dann der Schatzhofberger Pergenskopf, müsste dann eigentlich gehen, genau wie der Steinberger Goldene Becher.
Das ist die Frage, aber wenn es so einfach wäre, wäre es wahrscheinlich schon gemacht worden. Wahrscheinlich ist das nicht so eindeutig als Gewanne eingetragen, aber das weiß ich auch nicht genau.
Ja, wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, wie schnell es geht. Aber genau wie jetzt bei dieser Fehlich-Geschichte mit dem 100-Punkte-Wein, der keine Zinsen, man muss auch mal vielleicht die andere Seite mal interviewen. Es hätte mich ja mal interessiert, was jetzt eigentlich die Weinkontrolle dazu sagt.
Das würde mich auch wahnsinnig interessieren.
Die Qualitätsweinprüfung,
Entschuldigung. Qualitätsweinprüfung in Österreich, ja.
Und genauso hier, also eventuell hat das einen sehr, sehr sinnvollen Grund. Vielleicht ist es sogar, um bestimmte GGs zu schützen, die dem VDP sehr wichtig sind oder so. Keine Ahnung.
Ich versuche ja immer noch in die Qualitätsweinprüfung in Rheinland-Pfalz mal reinzuschnuppern.
Ja.
Ich habe bis jetzt noch keine Antwort bekommen, aber ich bleibe dran. Mal gucken, ja, wie ich da rankomme. Gut.
Alles klar.
Was sagst du denn hierzu?
Was sage ich dazu? Ich habe gerochen. Das kenne ich irgendwie. Also das kommt mir doch bekannt vor. Nicht der Wein an sich, sondern da habe ich gedacht, ach, das ist doch bestimmt Silvaner, weil das so leicht vegetabil war.
Mhm, ja.
Und auch ein ganz bisschen diese Reduktion, über die wir gerne in letzter Zeit viel geredet haben. Aber auch angenehm kräutrig. Und am Gaumen zart schmelzend, mit einer nur ordentlichen Säure, würde ich sagen.
Ja.
Kommt dann so ein bisschen Grip von so einer Phenolik, aber da fehlt mir so ein bisschen dieser Zug nach hinten raus. Das ist so ein, das klingt so ein bisschen mellow aus. Das ist der Punkt, an dem ich dachte, schade, da hätte ich mir ein bisschen mehr Punch gewünscht, sozusagen. Das ist nämlich eine sehr singende Frucht, so, ja, so ein grüner Apfel auch und ein bisschen Birne. Also ich habe das jetzt natürlich dann auch als Silvaner getrunken. Aber so diese Kernobstwelt, nicht so super knackig, weil wie gesagt mit der Säure nicht so, aber das singt so, das ist so schön, das ist nicht kandiert, das hat nichts Künstliches. Du bist hier nicht bei irgendwelchen Gummibärchen, Apfelringen oder sonst was, sondern das ist, hat eine schöne Klarheit im Ausdruck. Ist auf jeden Fall die Stärke des Weins für mich. Ich bin ja aber immer schneller entzückt, wenn mich die Struktur abholt, als wenn mich die Aromatik abholt. Das ist einfach so. Und hier ist die Aromatik besonders und die Struktur ein bisschen, ich hoffe, eingeigelt und kommt noch. Mhm. Also eine Phenolik ist da. Bei der Säure kann es auch durchaus mal sein, dass da noch mehr kommt, als man denkt. Seltener, aber ist schon passiert. Ich hoffe, dass da noch so ein bisschen Länge und so ein bisschen Grip nach hinten rauskommt und noch so ein bisschen mehr passiert als nur dieser singende Start. Dann wird er wirklich gut. So ist er angenehm, sehr angenehm. Mhm. Deswegen, ich glaube auch, dass er nicht so alt ist. Die Nase ist noch so ein bisschen expressiv im Fruchtbereich. Ich würde auch denken, das ist so 23, 24 hätte ich jetzt vermutet. Und ich würde sagen, wir sind bei einem Silvaner und dann würde ich vermuten, wir sind in Franken. So gut, schließe ich mich dir an.
Haben wir beide Silvaner gedacht und es war gar kein Silvaner.
Ja.
Nächstes Mal Silvaner trinken. Das ist ein Wein, den habe ich vorher nicht probiert.
Oh.
Den hatte ich da stehen und ich wollte mit dir eigentlich was anderes trinken, aber aus verschiedenen Gründen. Sascha hatte keine Zeit, da konnte ich nicht in den Keller und so. Ging das nicht? Dann habe ich gedacht, dann trinke ich einfach den mit dir von Frank John, Chardonnay 25. Pfalz. Ich habe von dem noch nie einen Chardonnay getrunken. Aber das, mir gefällt das super.
Ja.
Und 25 ist noch sehr jung. Mit der Struktur wird man mal sehen. Aber ich finde, das macht
viel Freude. Ja, da ist das Holz, was da hinten raus ein bisschen schmirgelt, ja. Ja. Aber das ist dann so ein einfacher, nehme ich an. Das ist so eine klassische.
Na, nee. Das ist schon um die 30 Euro. Also ich glaube, das ist doch eher einer seiner größeren.
Kalkstein heißt er.
Genau, eher Frank John, ich kenne ihn eher über seine Pinos und die Sekte, die er macht. Das ist echt total schön und auch so ein bisschen teilweise nonkonformistisch. Ja, dachte ich mir mal gucken, wie uns der so gefällt. Mir gefällt der ganz gut.
Also 30 Euro würde ich dafür jetzt aktuell nicht ausgeben, aber es ist 25 sogar.
Ja, genau.
Aber das kann also durchaus noch sehr voranschreiten. Und mehr als wir jetzt gesagt haben, kann man da im Moment gar nichts zu sagen. Danke dir.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.